Dreht sich im Leben nicht irgendwie alles um Beziehungen? Beziehungen in der Familie, zu deinem Mann, zu deiner Frau, deinen Arbeitskollegen, zu den Kindern, Schulfreunden. Und die Arbeitskollegen und die Schulfreunde sind in der Regel auch Menschen, mit denen wir mehrere Stunden am Tag wirklich verbringen und manchmal fast mehr Anteil an ihrem Leben haben wie an dem mit unseren eigenen Familien. Als Gläubige stehen wir auch in der Beziehung zu Gott. Also beziehungslos, möchte ich sagen, ist keiner. Aber unsere Beziehungen sind sicherlich ganz unterschiedlich in ihrer Art, in ihrer Weise. Und in Beziehungen leben wir, entwickeln wir uns, wird unser Charakter geformt, verändern wir auch unsere Sichtweise. Wir machen Erfahrungen, wir werden geprägt in Beziehungen, wir werden enttäuscht in Beziehungen, verletzt. Und manches Mal auch zerstört. Beziehungen, das ist ein seltsames Wort. Irgendwie steckt da bei uns im Deutschen das Wort ziehen mit drin. Wenn man dann so im Duden nachschaut, dann heißt es da eine Verbindung oder Kontakt zwischen Einzelnen oder Gruppen, ein innerer Zusammenhang, wechselseitiges Verhältnis. Wir gehen Verbindungen mit Menschen ein. Es gibt Geschäftsbeziehungen, Handelsbeziehungen, Freundschaftsbeziehungen, Eltern-Kind-Beziehungen, Liebesbeziehungen und so weiter. Aber eins ist definitiv klar, Beziehung ist immer nur mit einem Gegenüber möglich. Einseitige Beziehungen halten in der Regel nicht lange. Also es ist diese Wechselwirkung, von der wir gerade eben gehört haben, ja, es ist wichtig, dass es das gibt. Beziehung lebt vom Miteinander. Wir werden heute eine Predigt haben mit 9 Punkten. Ich möchte im Grunde genommen Dinge aber nur ansprechen, anreißen. Die Arbeit und der Tiefgang, der muss dann letztendlich bei euch selbst stattfinden. Und ich bin gerne bereit, diese 9 Punkte auch an euch dann weiterzureichen über E-Mail oder zum Gespräch oder wie auch immer. Aber nur, dass ihr wisst, 9 Punkte, es hört sich jetzt so viel an. Wie gesagt, wir werden Dinge nur anreißen und ihr werdet selber bei euch merken, wo eure Punkte sind, wo ihr arbeiten müsst. Wir machen jetzt hier heute keine Ehetherapie für alle. Ich möchte auch zugeben, dass ich mich habe inspirieren lassen von einer christlichen Zeitschrift zu diesen 9 Punkten. Ich habe das auch absegnen lassen von meiner Frau. Das ist ja immer so eine Sache, wenn man über etwas spricht, wo man eigentlich selber weiß, okay, hier muss ich selber zugeben, ich stelle mich hier im Grunde genommen wie immer, aber hier ganz besonders genauso darunter, zu dem, was ich sage, sage ich auch zu mir. Und ich habe es zuerst gehört. Also, ich höre es sogar öfters wie ihr jetzt. Ich richte mich natürlich in dieser Predigt in erster Linie an Ehepaare und vorwiegend auch an Ehepaare, die in einer christlichen Beziehung stehen. Das heißt aber nicht, dass es für alle anderen deswegen unwichtig wäre. Vieles davon ist natürlich übertragbar auch in andere Beziehungsbereiche. Aber auch wenn ihr als Unverheiratete oder getrennt Lebende oder Witwer hier seid, ihr könnt diese Beziehungsdinge, die ich nenne, auch übertragen auf Gott und eure Beziehung. Sicherlich nicht jeden Punkt, aber auch ihr dürft heute was erwarten und etwas mitnehmen. Wir kommen zur ersten Folie. Ich möchte mich auf einen Bibelvers stellen, Kolosser 2, Vers 6, da heißt es: Ihr habt nun Christus als euren Herrn angenommen, nun lebt auch mit ihm und tut seinen Willen. Wie ein Baum in der Erde, so sollt ihr in Christus fest verwurzelt bleiben. Und nur er soll das Fundament eures Lebens sein. Haltet fest an dem Glauben, den man euch lehrte, und dankt Gott für alles, was er euch geschenkt hat. Paulus schreibt diesen Bibelvers nicht speziell an Ehepaare. Und dennoch möchte ich diesen Vers als Grundlage, als Ausgangspunkt für diese Predigt vorneweg stellen. Wir kommen zum ersten Punkt. Das Fundament muss einen starken Halt bieten und immer wieder auf Standfestigkeit geprüft werden. Meine Zeit als Bauarbeiter durfte ich bei ein paar Fundamenten mit dabei sein, die gegossen wurden, die vorbereitet wurden. Und nachher sieht man es gar nicht mehr, aber innen drin im Fundament, hier kann man schön sehen, ist eine Menge Metall. Gibt es einen Statiker, der ganz genau ausrechnet, wie viel Material wird auf dieses Fundament kommen, also wie schwer wird das Haus sein? Und anhand dessen, anhand dieser Zahlen, da sind wir wieder bei den Zahlen, Eugen, wird dann errechnet, wie die Traglast sein muss, was dieses Fundament aushalten muss. Ich denke, für uns als Gläubige ist ganz klar, dass Jesus Christus, unser Glaube, das Fundament ist. Und auch in unserem deutschen Wort Ehe kann man das anhand der Buchstaben schön ableiten. E-H-E, ein Herr, eint. Das ist unser Fundament. Die Frage, worauf wir bauen oder worauf wir bauen wollen, ist eine ganz wichtige für Beziehungen. Und wir sind aufgefordert, seinen Willen zu tun als Gläubige. Und das setzt natürlich voraus, dass wir gemeinsam in diesem Fall nach seinem Willen fragen. Aber ganz oft ist es ja nur so, dass wir uns egoistischerweise selbst fragen, was dient mir gerade, was tut mir gerade gut. Und was mir gut tut, muss nicht immer gleich automatisch heißen, dass es uns gut tut. Wir merken, hier liegt eine große Verantwortung in dem Willen, nach Gott zu fragen. Und Gott fordert uns hier auf, haltet fest. Eine bewusst vor Gott geschlossene Ehe sollte im Glauben an ihn auch immer so gelebt werden. In der Gemeinschaft des Gebetes, in der Gemeinschaft auch, wo man sich geistlich austauscht. Und hier habe ich für mich selber festgestellt, das ist einer der herausforderndsten Punkte. Vielleicht habt ihr an anderer Stelle große Herausforderungen, aber ich habe gemerkt für mich, da bin ich oft blockiert und kann es jetzt umso mehr genießen, dass ich mit meiner Frau wieder gemeinsam beten kann. Und das passiert in christlichen Ehen ganz oft nicht, dass wir gemeinsam beten, dass wir uns geistlich mitteilen oder dass wir über geistliche Inhalte sprechen. Das passiert leider ganz oft nicht. Und hier wird man es dem Feind viel schwieriger machen, wenn wir hier in einer guten geistlichen Gemeinschaft leben. In jeder Ehe gibt es Konflikte, offen ausgetragene oder so stille, ja, wo man dann nicht miteinander redet oder wo man sich anschweigt. Das ist auch ein Konflikt, finde ich fast noch schlimmer, ja, weil dieses Schweigen hat einfach die Gefahr, dass man etwas fehlinterpretiert, dass man sich dann seine Gedanken macht und dass man sich Gedanken macht über Dinge, die, ja, die noch nicht mal ausgesprochen worden sind, wo man auf eine falsche Fährte kommt. Und natürlich, wenn wir uns lautstark streiten, dann gibt es da natürlich auch Gefahren, dass wir uns Dinge im Zorn schnell dahin sagen, uns an den Kopf schmeißen. In beiden Fällen, Konflikte gehören zu Beziehungen. Es ist nicht möglich, Beziehungen zu leben ohne Konflikte. Wer mir das erzählen möchte, der lügt mich an und der macht sich selbst was vor. Und deswegen ist es wichtig, dass wir ein Fundament haben, eine Grundlage haben, worüber wir immer wieder merken, da stellen wir uns beide darunter. Wir haben einen Herrn, der uns was zu sagen hat. Da haben wir als Gläubige einen großen Vorteil, wenn wir denn das auch in Anspruch nehmen. Wie gesagt, ich möchte die Punkte nur anreißen, euch zum Nachdenken bringen und ihr müsst weiter dran arbeiten. Deswegen gehen wir nun zum zweiten Punkt. Ehe bedeutet Arbeit und Zeit investieren. Wir haben es gerade eben schon angesprochen, miteinander im Gespräch bleiben, am anderen dranbleiben. Wie so oft hören wir, Menschen haben sich auseinandergelebt, man driftet ab, man weiß nicht mehr, was der andere denkt, was der andere fühlt, was ihn bewegt. Und erlischt das Gespräch, erlischt das Interesse am anderen. Das kommt schleichend, aber es kommt. Und es reicht auch nicht, dass sich immer nur der eine um den anderen kümmert, für den anderen interessiert, ihm alles aus der Nase zieht oder sich immer nur einer um die Belange der Ehe kümmert. Es gibt einfach Aufgaben im Leben, die kann man nur zu zweit tun. Die gibt es im handwerklichen Bereich, die gibt es auf der Arbeit, da gibt es sicherlich viele Beispiele. Und Ehe ist definitiv eine Sache, die funktioniert nur, wenn wir beide als Mann und als Frau daran arbeiten. Natürlich gibt es hier auch Stolpersteine. Wir wissen, glaube ich, mittlerweile alle, dass Männer und Frauen unterschiedlich kommunizieren, auch unterschiedlich lang. Manchmal sind es auch die Männer, die mehr reden. Ja. Aber Worte werden auch unterschiedlich mit Inhalt besetzt. Es hängt davon ab, was wir für eine Herkunft haben, was wir für eine Kultur mit uns bringen. Es gibt auch unterschiedliche Lösungswege, wie man versucht, ein Problem zu regeln. Und wir kapieren das manchmal vielleicht erst gar nicht, dass der andere schon dabei ist. Ja? Deswegen ist es so wichtig, dass ein regelmäßiger Austausch stattfindet, damit wir auch lernen, was der andere meint. Wie gesagt, Schweigen ist extrem kontraproduktiv und wenn ihr denkt, ich schweige besser. Ich finde, dass wir gerade als Männer oft aus Angst, dass wir verletzen, schweigen, weil wir denken, wenn ich das jetzt sage, dann ist sie eh beleidigt oder dann, ja. Aber wir müssen uns auf der anderen Seite fragen, wie sollte mein Gegenüber mich verstehen, wenn ich schweige, wenn ich alles mit mir selber ausmache. Und wie gesagt, wenn ich schweige, dann wird meine Frau oder mein Partner Dinge fehlinterpretieren, weil Schweigen kann auch wie ein Bestrafen wirken. Das Problem ist, dass an der Stelle der Zug abfahren kann, wenn wir nicht mehr reden, wenn wir schweigen. Und da wir Männer, wie gesagt, eher dazu schweigen, Ausnahmen bestätigen die Regel, ist es für Frauen oft ein größeres Problem, ja, weil wir uns nicht mitteilen. Deswegen, liebe Männer, lasst uns da mutig sein und auch, wenn es mal vielleicht, wenn wir Angst haben zu verletzen, dann müssen wir halt noch besser drüber nachdenken, was wir sagen, aber lasst uns mitteilen. Zur Not kann es auch mal ein Gespräch sein mit einem befreundeten Ehepaar oder wegen mir auch mit dem Pastor oder einem Seelsorger, einem guten Freund, einer guten Freundin oder einem Mediator oder einem Eheseelsorger. Manche Situationen sind so versteinert, aber natürlich ist auch hier die Voraussetzung, dass beide bereit dazu sind. Wenn nur einer dazu bereit ist, dann wird auch das schwierig. Wir kommen zu Punkt 3. Ehe muss uns etwas wert sein. Ehe braucht Verständnis, Respekt und Liebe. In Matthäus 19, Verse 5 bis 6 lese ich uns kurz vor. Das sagt Jesus und er beruft sich auf die Worte in 1. Mose 2, Vers 24. Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und an seiner Frau hängen und die zwei werden ein Fleisch sein. So sind sie nun nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Ehe meint ein Fleisch werden, eine Einheit mit allem, was dazugehört. Und natürlich gehört Sexualität genauso dazu. Das verbinden wir auch mit dem ein Fleisch werden, das schwingt damit. Aber natürlich auch hier gewollte Sexualität, kein Zwang, Sexualität in Verantwortung miteinander. Und dazu gehört eben, laut Bibel, der Rahmen der Ehe. Ich weiß, dass das immer wieder ein Thema unter uns Christen ist, weil die Gesellschaft uns hier ganz andere Maßstäbe vorlegt. Und das Interessante ist, wenn man mit Leuten redet, die wollen immer so ein Gesetz haben. Wo steht denn das, dass ich nicht außerhalb der Bibel schon mit meinem Partner schlafen darf? Wo steht das? Und das Interessante ist, dass Gott an der Stelle kein Gesetz gemacht hat, sondern was viel Bedeutsameres. Er hat einen Bund gemacht. Gott hat sich für die Ehe speziell einen Bund ausgedacht, eine Rahmenbedingung geschaffen, die sich abhebt vom Gesetz, die nochmal etwas völlig anderes ist. Und Gott hat für diesen Bund die Sexualität geschaffen. Das ist das, was wir aus der Bibel entnehmen. Und wenn du da anderer Meinung bist, dann zeig mir bitte das Gegenteil. Ich bin nicht in der Erklärungsnot, das bist du dann. Das hat Gott für diesen Bund sich vorgestellt und natürlich können wir das hinterfragen, natürlich können wir das wegen mir auch anders sehen. Aber dann zahlen auch wir die Quittung, ohne uns beschweren zu können. Und letztendlich steht für mich diese Diskussion, am Ende steht für mich die Frage, vertraue ich Gott? Vertraue ich, dass er weiß, was gut ist? Wenn er sich diesen Bund ausgedacht hat, vertraue ich ihm dann, dass er weiß, was gut und richtig ist? Oder misstraue ich ihm? Oder missachte ich das vielleicht sogar? Ich möchte uns Mut machen, uns hier selbst zu hinterfragen. Und ich weiß selbst, dass es nicht einfach ist. Und ich weiß selbst, dass ich auch hier und da mich korrigieren lassen musste und auch Umkehr zulassen musste in meinem Denken, an manchen Stellen in meinem Leben, wo ich mich zur Ordnung bringen lassen musste. Und deswegen mache ich uns Mut, nicht zu verharren in unseren Meinungen, in unseren Situationen, in unseren Beziehungen, sondern uns wieder neu auszurichten, uns hinterfragen zu lassen, uns mit diesem Bund konfrontieren zu lassen. Ein Baum, dieses Bild, was wir vorhin gesehen haben, der hat nur einen Stamm, den man in einer Ehe gemeinsam bildet. Trotzdem darf man auch in der Ehe unterschiedlicher Meinung sein. Wir bringen unsere Erfahrungen, unser Wissen mit, unsere Erlebnisse, unsere Verletzungen, unsere Stärken, Schwächen, Fehler, all das bringen wir mit. Und über all das sollten wir auch reden. Das hat was mit Respekt zu tun, das hat was mit Liebe gegenüber dem anderen zu tun. Herkunftsfamilie ist ein Thema, das ist wichtig. Woher komme ich? Es ist wichtig, dass wir uns über unsere Vergangenheit bewusst werden, dass wir uns Gedanken machen, dass wir auch darüber reden. Wenn wir so blauäugig sind und denken, ich gründe jetzt eine neue Familie und ich mache das jetzt eh alles anders und neu. Entschuldigung, das ist naives Denken. Wir kommen aus einer Familienprägung. Ich rufe meine Frau ganz genauso wie mein Vater seine Frau. Originalton, ganz unbewusst. Bis meine Frau das mal gesagt hat. Ich meine, es ist jetzt nichts Schlimmes, für mich zumindest. Damit will ich nur sagen, wir übernehmen Dinge, weil wir sind doch alle irgendwo mehr oder weniger von einem Elternteil oder von zwei Elternteilen jahrzehntelang geprägt worden. Das können wir doch nicht abstreiten. Und das nehmen wir automatisch mit in unsere Ehe. Und wer sagt, für mich gilt das nicht, der ist naiv. Und er richtet eventuell vielleicht sogar Schaden an. Es geht mir nicht darum, euch zu beleidigen. Ich möchte euch aber wirklich hier an der Stelle ganz stark hinterfragen. Viele Ehen haben Probleme, weil sie das ignorieren. Weil sie ignorieren, dass sie aus einer Familienherkunft kommen, dass sie aus einer Prägung kommen. Und sie transportieren das unwissend mit in ihre Ehe, auf ihre Kinder. Ja, der Fluch geht ja weiter. Und eines Tages werden das deine Kinder weitergeben. Was wir als Kinder erlebt haben, hat sich festgesetzt in unseren Gedanken, in unseren Charakterzügen und das müssen wir bereden. Und manchmal brauchen wir dazu auch Hilfe, je nachdem wie schwerwiegend Dinge in unserem Leben sind. Da ist in manchen Familien Missbrauch passiert. Dinge, die jahrzehntelang unter der Oberfläche waren, und auf einmal kommen die Dinge raus und eine ganze Ehe geht kaputt, eine ganze Familie wird zerstört, weil man Dinge immer gedeckelt hat. Ich mache euch Mut, euch vertrauensvoll mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Vierter Punkt. Zu den meisten Ehen gehören Kinder. Zu den meisten, nicht zu allen. Kinder zu haben bedeutet viele schöne Momente. Aber wenn wir ehrlich reden wollen, dann sind diese Neuerungen, die Kinder mitbringen, auch belastend. Vorsicht, ich sage nicht, dass Kinder eine Belastung sind, aber ich sage, dass diese Neuerungen, diese neue Situation, die mit Kindern kommt, ja, das kann zur Belastung werden. Anfänglich ist es nur die Nachtruhe, was heißt nur? Ja, da kommt der ganze Stress, Kindergarten, Schule, später Vereine. Und bei Kindern ist ja krass, dass sie diese ganzen Altersstadien durchgehen. Ja? Als ältere, erwachsene Menschen ist man ja dann eher langsam in der Veränderung, aber bei Kindern ist ja ständig was Neues. Und das ist für Eltern extrem, extrem herausfordernd. Da kommen noch Krankheiten dazu und Stress in der Schule und Sorgen. Und da kann man schnell überfordert sein. Und als Eltern können wir unterschiedlich stark am Leben unserer Kinder teilnehmen. Ja? So das klassische Rollenbild, was im großen Teil sicherlich noch hier bei uns in der Gemeinde überwiegend ist, ohne es an irgendeiner Stelle zu bewerten, ist sicherlich, dass die meisten Männer noch arbeiten gehen und die Frau eher meistens zu Hause bleibt mit den Kindern. Aber viele Frauen gehen auch schon arbeiten oder manche gehen sogar gleich stark arbeiten oder manche Männer sind sogar zu Hause und die Frau arbeitet. Aber es gibt einfach da unterschiedliche Stände in der Familie. Ja, wenn der Mann den ganzen Tag arbeiten geht, ist natürlich die Frau mehr mit den Kindern. Und hier ist eine Gefahr, dass wir uns irgendwo verlieren. Dass der eine überfordert ist und wir einfach so nebenher leben, weil wir nicht aneinander teilnehmen. Und das sollten wir nicht aus den Augen verlieren. Es muss immer unser beider Bemühen sein, am Leben des anderen teilzunehmen. Niemand kann sich da rausziehen. Das merken wir auch bei Erziehungsfragen ganz schnell. Wenn unsere Kinder uns ausspielen, ja, und erst den Papa fragen und dann die Mama oder umgekehrt, da brauchen wir eine Einheit. Da müssen wir miteinander kommunizieren. Wir müssen wissen, was da los ist im Leben der Kinder. Und das ist Arbeit. Es kann aber auch sein, dass sich ein Ehepartner auch ausgegrenzt fühlt, überflüssig fühlt plötzlich, weil sich alles nur noch um die Kinder dreht. Ja? Und dann ist man nur noch irgendwie derjenige, der das Geld nach Hause bringt. Ja? Wir müssen einfach aufpassen, dass wir hier irgendwo den Zusammenhang, die Einheit nicht verlieren. Und gerade als Eltern, als junge Eltern, müssen wir das in Ehepausen aufräumen, uns immer wieder einräumen. Und da ist einfach eine gewisse Regelmäßigkeit wichtig. Und die kann natürlich unterschiedlich herausfordernd sein, je nachdem, in welcher Phase wir gerade eben leben. Wir können gemeinsam essen gehen, gemeinsame Hobbys haben. Was dann regelmäßig heißt, ob dann regelmäßig heißt, einmal pro Woche oder einmal im Monat oder einmal im Quartal, das hängt, wie gesagt, von der Phase ab, in der wir gerade stecken. Aber das sollte unser Bemühen sein, nach dieser Regelmäßigkeit zu suchen. Auch ein großes Thema für uns als Ehepaar. Punkt 5. Ehe braucht gegenseitige Unterstützung. Das klassische Rollenbild haben wir schon angesprochen. Das ist aber heutzutage in unserer Gesellschaft nicht mehr unbedingt maßgeblich, weil einfach durch Veränderungen in unserem Staat, was jetzt, sage ich mal, Finanzen angeht und Arbeit angeht, es einfach auch so möglich ist, dass manche Frauen einfach mehr Geld verdienen wie ihre Männer. Und da muss man drüber reden. Was macht Sinn für unsere Familienkonstellation? Halte ich jetzt fest um jeden Preis oder reden wir darüber? Oder auch die Frage, wenn die Kinder wieder älter sind und in den Kindergarten und Schule gehen, steige ich dann wieder ein ins Berufsleben? Ja? Das sind alles Dinge, über die wir reden müssen, wo Fragen da sind, wo man durchdenken muss. Was heißt es dann für uns als Familie? Ja? Es geht um finanzielle Fragen in diesem Punkt. Ja? Auch ein ganz maßgeblicher Punkt. Alles spielt damit rein. Auch der weitere Rahmen der Familie. Wenn dann die eigenen Eltern krank werden, beispielsweise eines Ehepartners, und dann da auch nochmal eine zusätzliche Belastung entsteht. Wie regeln wir das? Wie machen wir das? Da muss man drüber reden, damit sich keiner übergangen fühlt. Da darf man nicht sagen, das sind meine Eltern, aber wir sind eine Familie, wir müssen darüber reden. Wir müssen da einen Kompromiss finden, womit wir alle gut leben können. Was bringt es denn, wenn wir uns am Ende nachher nicht mehr in die Augen schauen können? Wir müssen über solche Dinge reden. Der Alltag bringt uns sonst um. Das ist das normale Leben. Und dann kommt auch noch der Pastor und ruft auf, wir brauchen Mitarbeiter. Ja, all diese Dinge kommen. Deswegen müssen wir reden. Punkt 6. Gegenseitige Wertschätzung und Anerkennung durch Loben in Ehe und Erziehung. Loben will gelernt sein. Um loben zu können, muss ich aber auch am Leben des anderen im Alltag in einer Form auch teilnehmen können, damit ich auch sehe. Lob muss auch unmissverständlich und zielgerichtet weitergegeben werden. Wer richtig lobt und ermutigt und honoriert, der zeigt seine ehrlich empfundene Wertschätzung. Wir sprechen uns unseren Wert gegenseitig zu. Ja? Es darf nicht selbstverständlich werden, dass das, was wir tun. Ja, das darf es nicht in Familie, das darf es auch nicht in Gemeinde. Wir dürfen uns immer wieder diese Wertschätzung entgegenbringen. Das ist Balsam für unsere Ehen. Punkt 7. Ehe lebt aus Vergebung und Vertrauen. Wenn wir Gott aufrichtig um Vergebung bitten, dann wissen wir, er ist treu und gerecht und er vergibt uns. Ja? Gott kommt klar mit den Dingen, die wir tun, er ist erwachsen. Vergebung ist auch für uns maßgeblich wichtig in Beziehungen. Aber anders wie bei Gott ist es doch bei uns so, dass bei uns da Gefühle da sind, das sind Emotionen, das sind die Verletzungen einfach tiefgründiger. Und wir merken, gelebte Ehe braucht Vergebung, Beziehung gleich welcher Art. Wir werden uns in Beziehungen versündigen, das hat der Roland Luft mal gesagt, beim Eheseminar bei den jungen Erwachsenen. Wenn du in Beziehungen stehst, du wirst dich am anderen versündigen. Und das ist richtig. Es wird passieren. Es geht gar nicht anders. Ja? Wir machen uns schuldig aneinander. Und deswegen sind wir so sehr angewiesen auf Vergebung. Aber anders wie bei Gott ist es doch oft so, dass es nicht so einfach ist, in bestimmten Situationen zu vergeben. Und das ist wichtig, dass wir dem anderen wirklich auch Reue vermitteln. Dass wir auch kommen und um Vergebung beten. Dass wir nicht denken, ist ja mein Mann, ist ja meine Frau, der muss oder sie muss mir vergeben, ist ja verpflichtet. Das ist ein falsches Denken. Würdest du so gegenüber Gott denken? Wir müssen Reue zeigen, wir müssen um Vergebung beten, wir müssen die Vergebung suchen. Wir müssen uns bemühen darum, dem anderen zu vergeben, auch ebenso. Wenn wir diese Erwartung haben, dass der andere immer kommen muss, ja, kann auch eine Sackgasse sein. Ich muss mich auch mitteilen, wenn ich verletzt bin. Das ist ebenso wichtig, wenn wir übergangen wurden, wenn wir vernachlässigt werden oder wenn wir uns nicht richtig behandelt fühlen, dann müssen wir den anderen damit konfrontieren, auch wenn der gerade Stress hat. Und wir dürfen nicht die Erwartung haben, dass der uns das von den Lippen abliest, dass er unsere Gedanken lesen kann. Kannst du Gedanken lesen? Kann keiner. Ist auch gut so. Also wir müssen uns mitteilen. Es geht nicht darum, dass wir uns Vorwürfe machen, es geht darum, dass wir unseren Zustand weitergeben. Und ich sage das immer wieder gerne, das sind so Ich-Botschaften, ganz, ganz wichtig. Ja, manche lachen schon, die kennen das. Ja, Ich-Botschaften ist einfach eine reine Übungssache. Ich kann sagen, du hast das und das gesagt oder du hast das und das getan oder du hast das und das nicht getan. Oder ich kann sagen, also wenn meine Frau zu mir sagt, oh, ich fühle mich gerade so schlecht, ja, ich bin gerade so traurig, da sage ich erstmal, ja, wieso, was ist los, was ist passiert? Ja? Aber wenn sie sagt, du hast wieder vergessen, rechtzeitig nach Hause zu kommen, ja, dann hole ich erstmal mein Schild und mein Schwert und dann fange ich mich erstmal an zu verteidigen, warum ich zu spät gekommen bin. Ja? Ist ja ganz logisch, und dann geht der Kampf los und entweder liegen dann beide nachher am Boden oder nur einer. Aber wenn diese Ich-Botschaften ankommen, wenn der andere mir erstmal mitteilt, wie es ihm geht, dann werde ich erstmal als Partner, ist mir ja nicht egal, dann frage ich erstmal nach. Und dann werde ich im Gespräch erfahren, ohne dass der andere mich anklagt, wenn er mir einfach seinen Gefühlszustand mitteilt, dann werde ich irgendwann selber auf die Idee kommen, okay, ich bin da verantwortlich für. Ja, das ist aber eine völlig andere Herangehensweise und ich komme viel besser zum Ziel. Das kann man lernen. Das kann man lernen. Punkt 8, Lieblingspunkt für Männer. Romantik will gelebt, erlebt werden. Ich mache den Punkt für uns kurz, Männer. Vor der Ehe sind interessanterweise fast alle Männer sehr, sehr erfinderisch. Schließlich sind wir da auch in der Hochzeit, in der Eroberungszeit. Da fallen uns die tollsten Dinge ein. Unsere kreative Hirnhälfte läuft auf Hochtouren. Wir vergessen zu essen und andere Dinge. Ja? Aber in der Ehe wird das dann sträflich vernachlässigt. So ganz nach dem Prinzip, der Jäger hat die Beute gefangen. Ja? Das Ziel ist erreicht. Und dann wundern wir uns, ja, wo dann das Knistern bleibt. Ja. Die Spannung, erinnert ihr euch noch an die Spannung, Männer, als ihr eure Frauen ausgeführt habt? Diese Spannung, die man kaum ausgehalten hat. Küsst ihr mich heute oder nicht? Ja? Sagt sie ja zu mir? Diese Spannung, ich glaube, die kann man und die sollte man aufrechterhalten. Ist natürlich extrem anstrengend für uns, wie gesagt, das nimmt sehr viel unseres Denkens, unseres Handelns ein. Aber es hat sich doch gelohnt, oder? Und deswegen mache ich uns Mut, dass wir da uns immer wieder Pläne schmieden und ja, Eroberer sind und unseren Heldenepos steigen lassen. Wir wollen doch alle Helden sein. Nehmen wir es auf uns, Männer. Punkt Nummer 9. Ehe muss erlernt werden. In Deutschland, da brauchst du für alles, brauchst du eine Ausbildung, oder? Ist doch so. Jetzt pass auf, für Ehe und für Kindererziehung brauchst du das nicht. Ist wahrscheinlich auch nicht so schwierig, könnte man jetzt meinen. Ist krass, wenn man sich das eigentlich so vor Augen hält, oder? Echt wirklich, für jeden Quatsch brauchst du eine Ausbildung, aber für Ehe und Kindererziehung brauchst du das nicht. Ist schon fast fahrlässig. Ja, deswegen bieten wir auch bei uns hier eine Gemeinde für Leute, die diesen Bund eingehen wollen oder die auch schon in diesem Bund stehen, bieten wir auch Ehekurse an. Ja, haben vor einiger Zeit uns mal fortbilden lassen mit meiner Frau. Kann man in Anspruch nehmen? Wird dafür bezahlt? Entschiedene Fehler können vermieden werden, wenn Mann wie Frau sich fortbildet, sich unterweisen lassen. So können entschiedene Fehler vermieden werden. Natürlich nicht alle, aber entscheidende Fehler können vermieden werden. Ich möchte es mal vergleichen mit dem Führerschein. Stell dir mal vor, man müsste in Deutschland keinen Führerschein machen. Wird es mehr Unfälle geben oder weniger? Würdest du dich sicherer fühlen auf den Straßen oder unsicherer? Ja, wenn wir uns das so vor Augen halten, dann merken wir, dass es eigentlich schon fast unverantwortlich ist, wenn wir uns selbst verschließen, als Ehepaare uns weiterzubilden. Zu sagen, Eheseminare brauche ich nicht. Danke Eugen für den Hinweis vorhin. Ja? Wir brauchen das. Es ist gut, es gibt so viel Material, Ehebücher, Eheseminare, es gibt Ehetherapeuten. Ja? Es gibt auch Einzeltherapien, wie gesagt, wenn Dinge schwieriger sind. Wenn wir einfach sagen, das wird schon irgendwie, es klappt schon irgendwie, dann werden wir das Ding irgendwie irgendwann vor die Wand fahren. Ja? Und irgendwann fahren wir so vor die Wand, dass ein Totalschaden da ist. Das passiert leider. Und das passiert, wenn wir nicht bereit sind, Vorbeugungen zu treffen. Jeder von uns weiß, wenn ich das sagen würde, hey komm, wir laufen morgen Marathon. Marathon, ich glaube 40 oder 41 Kilometer, 42, ist egal, ich würde schon bei 3 fertig sein. Aber wenn ich sagen würde, komm, wir laufen morgen Marathon, würdest du sagen, bist du verrückt? Da muss man erstmal trainieren, da muss man sich vorbereiten. Ja? Da muss ich mich erstmal anders ernähren und das geht doch nicht. Also wenn morgen dein Partner kommt und sagt, lass uns heiraten, dann weißt du, was du sagen musst. Wir müssen uns vorbereiten. Ja? Wir müssen anfangen, uns vorzubereiten. Nicht einfach so. Ja, auch wenn eure Ehe gut läuft oder ihr meint, dass sie gut läuft, das sind ja, kann ja auch unterschiedliche Ansicht sein innerhalb einer Ehe. Und wenn ihr hört Eheseminar, dann geht doch einfach mal hin, auch wenn der Himmel gerade nicht über euch zusammenbricht. Tut das. So, eine ganze Menge wurde jetzt angesprochen, angerissen, wie gesagt, ganz bewusst. Und ihr habt die Möglichkeit zu sagen, lieber Pastor, gib uns bitte diese 9 Punkte als E-Mail. Wir wollen sie im Hauskreis mit den anderen Ehepaaren nochmal vertiefen oder wir wollen sie als Ehepaar nochmal über den einen oder anderen Punkt reden. Oder kommt doch mal gerne zu uns, wir wollen gerne mit dir über diesen Punkt reden oder ladet einen anderen Pastor ein, je nachdem. Ja, ich kann sicherlich jetzt keinem Rentner-Ehepaar da viel Tipps geben, aber wir haben ja den Uli und wir haben den Paul, ja. Uli betont ja auch immer, dass er dieses Jahr 70 wird. Also wenn der es nicht weiß, wir dürfen das in Anspruch nehmen, auch wenn wir selber auch letztendlich Menschen sind und auch unsere Fehler gemacht haben. Aber es tut gut, manchmal jemand anderen noch dabei zu haben, ja? Wenn man über Probleme redet. Im Alten Testament wie im Neuen Testament finden wir immer wieder das Bild der Ehe in Bezug auf Gott und Israel im Alten Testament und in Bezug im Neuen Testament Jesus und die Gläubigen, da werden wir als die Braut dargestellt. Gott selbst als der Bräutigam, also Gott gebraucht selbst das Bild der Ehe. Das ist was ganz Besonderes. Ja? Wie gesagt, ich erinnere euch an diesen Bund. Und Gott spricht seine Treue mit diesem Bund aus und seine Liebe. Und innerhalb dieses Rahmens möchte er Beziehung leben. Er spricht auch offen die Untreue an, wenn sein Volk sich lossagt. Dann wird immer wieder dieses Bild gebraucht. Und die Ehe ist etwas Göttliches. Und sie gehört zu Gottes Schöpfungsordnung. Und wir tun gut daran, wenn wir diese Ordnung Gottes ernst nehmen. Ja? Und ich möchte es auch nochmal betonen, diese Schöpfungsordnung bezieht sich auf Mann und Frau. Wir leben in Zeiten, wo alles Mögliche hinterfragt wird. Ja? Brauchen wir jetzt gar nicht diskutieren und uns verrückt machen lassen. Mann und Frau, das ist die Schöpfungsordnung Gottes und die wird nirgendwo, an keiner Stelle in der Schrift aufgehoben. Also bleibt ganz ruhig. Brauchen wir uns gar keinen Stress machen. Gott sagt, Punkt. Ehe ist keine unmögliche Mission. Ehe ist ein Bund, eine Idee Gottes. Und wenn Gott sich was ausdenkt, dann muss es doch möglich sein. Wenn Gott sich das ausdenkt, dann muss es doch möglich sein. Und ich möchte euch bitten, dass ihr als Ehepaare ins Gebet geht, dass ihr euch neu hinterfragt, dass ihr euch neu Gedanken macht über diesen Bund, in dem ihr ja lebt. Und ich möchte euch auch Mut machen, wenn ihr eben noch nicht in diesem Bund lebt, wenn ihr in anderen Konstellationen lebt, wo ihr eigentlich merkt und wisst, das ist eigentlich nicht das, was Gott sich vorgestellt hat. Dann mache ich euch Mut. Dann ändert etwas. Weil sonst habt ihr keinen Anspruch auf den Segen, den Gott für diesen Bund verspricht. Und ihr beraubt euch selbst um des Segens Gottes. Amen.